ZIPFM mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, grazie a te.
ZIPFM.
Ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am heutigen Dienstag, dem 19. Februar von Radio Dreieckland aus Freiburg mit folgenden Themen. Spanien. 400.000 Menschen sind in den letzten Jahren aus ihren Wohnungen geworfen worden. Jetzt will die Regierung ein Gesetz zu ihrem Schutz erlassen. Stuttgart 21. Fast täglich neue Hiobsbotschaften zu Kostensteigerungen. Zahlen will es derzeit niemand. Jetzt geht der Konflikt vor Gericht. Gund Remmingen. Der Atomkonzern RWE will den Reaktor mit höherem Druck betreiben, um mehr Rendite zu machen. Und zum Schluss ein Rückblick. Weltweite Flashmobs gab es am vergangenen Donnerstag unter dem Motto One Billion Rising gegen Gewalt gegen Frauen. Mietwohnungen sind in Spanien relativ selten. Typischerweise kauft Mensch in jungen Jahren eine Wohnung, stottert die über die Jahre ab und kann irgendwann mietfrei wohnen. Nicht selten werden die Wohnungen auch innerhalb der Familien weitergegeben und vererbt. So war das schon seit Jahrzehnten, bis dann Immobilienkonzerne zu bauen begannen und versuchten, das Konzept der Rendite im Wohnungsmarkt zu etablieren. Dumm nur, wenn das zur hinlänglich bekannten Immobilienblase führt, diese Blase dann platzt und die Konzerne auf ihren Wohnungen sitzen bleiben. Fatal wird's dann, wenn die Zinsen daraufhin explodieren und die Familien ihre Kredite nicht mehr zahlen können. Seit 2008 sind rund 400.000 säumige Spanierinnen und Spanier von den Banken aus ihren Wohnungen vertrieben worden. 500 solcher Exmittierungen gibt's in Spanien Tag für Tag. Hiergegen gab es nun eine landesweite Unterschriftensammlung. Die strauchelnde Regierung hat nun angekündigt, ein Gesetz zum Schutz der unter der Krise leidenden KleinkreditnehmerInnen zu verabschieden. Radio Dreieckland aus Freiburg fragte den Spanien-Kenner Ralf Streck nach der Zielsetzung dieser Gesetzesinitiative.
Es geht in der Initiative vor allen Dingen um zwei zentrale Themen. Das eine Thema ist eine sogenannte Dación en Pago. Das heißt, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch übersetzen würde, die Hypothekenbegleichung mit Wohnungsrückgabe. Das heißt, wenn jemand seinen Kredit nicht mehr bedienen kann, weil es bei den Räumungen dreht es ja meistens um Wohnungen in Spanien, muss man vielleicht noch dazu erklären, dass in Spanien das System Mietwohnungen quasi nicht so existiert hat. Die Leute wurden in den Wohnungskauf gedrückt seit Jahrzehnten, weil es einfach keine Mietwohnungen gab und da die Zinsen billig waren, allerdings es waren variable Zinsen, haben die sich damals hoch verschuldet. Als die Zinsen dann stiegen, konnten die ihre Kredite nicht mehr bezahlen, weil die Arbeitslosigkeit ist natürlich auch entsprechend gestiegen. Und deswegen ist jetzt die Forderung, dass wenn eine Familie ihre Hypothek nicht mehr bezahlen kann, dass sie dann die Wohnungsschlüssel an die Bank übergibt und damit die Restschuld beglichen ist. Das ist auch keine besonders, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch für Leute, vor allen Dingen, wenn es Betriebswirtschaftler sind oder Volkswirtschaftler. Allerdings ist es in der USA zum Beispiel, in dem neoliberalen Stammland gang und gäbe. Schließlich hat die Bank auch den Kredit auf einen Wert, also diese Wohnung, ausgegeben und hat das in Spanien zum Beispiel durch ein Wertgutachten auch geprüft. Jetzt ist aber die Wohnung natürlich deutlich weniger wert, weil wegen Immobilienkrise, und dann muss auch die Bank dieses Risiko schultern. Die hat ja bisher über die variablen Zinsen quasi alle Zinsrisiken an die Familien weitergegeben. Und das ist ein zentraler Punkt, weil diese 400.000 Familien, die da jetzt auch schon aus ihren Wohnungen geräumt werden, denen wird ja jeder Neustart verbaut. Die haben dann zum Teil, also kann man sich ungefähr, das läuft ungefähr so ab, man kauft eine Wohnung für 200.000 Euro, kann die nicht mehr bezahlen, hat in den ersten Jahren, wenn man so eine Hypothek zurückzahlt, ja praktisch kein Kapital abbezahlt. Dann kann man die Hypotheken nicht mehr bezahlen. Dann gibt es eine Zwangsversteigerung. Da es ja massig Wohnungen gibt, steigert bei der Zwangsversteigerung niemand mit. Dann fällt die Wohnung zum halben Wert, also dann für 100.000 an die Bank. Das heißt, man hat quasi noch eine Restschuld von 100.000, obwohl man keine Wohnung mehr hat. Die zweite Geschichte ist eine Sozialmiete. Die Leute müssen ja irgendwo wohnen. Und in der spanischen Verfassung ist Artikel 47 auch verankert, dass jeder das Recht auf einen angemessenen Wohnraum hat. Jetzt schmeißt man die Leute einfach aus ihrer Wohnung raus, bietet ihnen, weil es ja keine Sozialwohnungen gibt, bietet man denen auch nichts an. Deswegen wird gefordert in dieser Gesetzesinitiative, dass die Leute in den Wohnungen bleiben können. Die sind meist weder verkäuflich noch vermietbar. Und dass sie höchstens 30% des Familieneinkommens für ihre als Miete dann abführen.
Erwartet worden war das jetzige Einlenken der Regierung nicht unbedingt. Wie kam es denn jetzt dazu?
Das sind verschiedene Faktoren. Ein zentraler Faktor ist, dass alle Initiativen, die die Regierung ja schon gestartet hat aufgrund des großen Drucks, man muss sagen, dass die Frage der Räumung in Spanien ganz enormen Druck aufgebaut hat. Im letzten November fing das besonders stark an, dadurch, dass es die ersten Selbstmorde gab, die man direkt mit Zwangsräumung in Verbindung bringen konnte. Da wurde die erste Frau, das war auch noch eine sozialistische Stadträtin im Baskenland, die sogar noch ihren Job hatte, trotzdem ihre Hypothek nicht mehr bezahlen konnte, die ist bei der Räumung aus dem Fenster gesprungen und es gab natürlich einen riesen Aufruhr. Daraufhin hatte die rechtskonservative Volkspartei zunächst so verkündet, es gäbe ein Moratorium. Praktisch ist aber nichts passiert an so einem Räumungsmoratorium, weil die Bedingungen waren so eng gestrickt, dass es praktisch auf niemanden zutraf. Es gab jetzt die letzten Monate im Verlauf dieser 1,5 Millionen Unterschriften, die da gesammelt wurden, gab es immer wieder neue Fälle von Selbstmorden. Und genau an dem Tag, als diese Volksinitiative im Parlament eigentlich abgelehnt werden sollte, hat sich ein Ehepaar, 65 und 67 Jahre, auch das Leben genommen und hat einen Brief hinterlassen, dass es direkt im Zusammenhang mit der Räumung, mit der vorgesehenen Räumung steht. Das hat einen ziemlichen Druck auf diese Partei ausgeübt. Und dann kommt natürlich auf der anderen Seite noch dazu, das hatten wir ja auch schon, dass diese Partei unter extremen Korruptionsvorwürfen steht, die bis hoch zum Regierungschef gehen. Und dann kommt es natürlich irgendwie ganz schlecht, wenn man sich gegen so eine Volksinitiative stellt, für die 1,5 Millionen Spanier ihre Unterschrift gegeben haben und gleichzeitig die Hände aufhält und sich da schwer bereichert.
Ralf, wir hatten im Januar schon einmal über das Thema Zwangsräumungen gesprochen. Damals hatte sich der Europäische Menschenrechtsgerichtshof eingeschaltet und die Räumung einer 24-jährigen Frau mit zwei Kindern verhindert. Die Frau hatte die Wohnung seit 2009 besetzt. Es wurde darauf verwiesen, dass niemand einer unmenschlichen Behandlung unterworfen werden darf. Ein Anti-Folter-Paragraph. Auch wurde noch, wie du es jetzt auch schon mal nochmal betont hattest, das Recht auf eine menschenwürdige und angemessene Wohnung, was in der Verfassung verankert ist, betont, hat sich seit diesem Einschreiten des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs an der Praxis der Zwangsräumung was geändert?
Nee. Eigentlich nicht. Also es gibt jetzt mittlerweile einen zweiten Fall, wo der Anwalt von jemandem, der in der Cañada Real, das ist in so ein Elendsviertel in der Nähe von Madrid, der sollte auch aus dieser Wohnung, das sind so selbstgebaute Häuschen quasi, der sollte da rausgeschmissen werden. Und da auch die Madrider Wohnungsbehörde auch dem kein Ersatzangebot gemacht hat, hat auch der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg diese Räumung gestoppt. Es heißt halt, dass auch von internationaler Seite immer mehr Druck auf Spanien ausgeübt wird, an dieser absurden Praxis und an der Situation was zu verändern. Also auf der einen Seite kaum Mietwohnungen zur Verfügung stehen, kein sozialer Wohnungsbau betrieben wurde. Und jetzt Banken, die wir ja auch mit deutschen Milliarden retten, die Leute aus ihren Wohnungen schmeißen.
Tja, mit Stuttgart 21 läuft's gerade nicht so recht rund. Selbst der stramme Verkehrsminister Ramsauer von der eigentlich ja am Bauprojekt interessierten CSU schwächelt gerade in erstaunlichem Maße. Seine Chefin Merkel allerdings will nach dem Berliner Flughafendesaster kein zweites Großprojekt scheitern sehen vor der Bundestagswahl. Verständlicherweise hat aber keiner Lust, sich schon derart kurz nach der Volksabstimmung derart feist zur Kasse bitten zu lassen, nur weil sich die Bahn mal eben um ein paar Milliarden vertan hat. Was also tun, fragte Radio Dreieckland in Stuttgart nach beim Pressesprecher Matthias von Herrmann von den Stuttgarter Parkschützern.
Nun, die Bahn hat von Anfang an gesagt, dass sie Stuttgart 21 für 4,5 Milliarden Euro bauen kann. Dann soll sie das so auch tun. Wenn sie jetzt zugibt, dass Stuttgart 21 deutlich teurer wird, dann muss sie das Projekt sein lassen. Es kann nicht sein, dass die Bahn jetzt ihre ganzen Fehlplanungen und ihre Fehlleistungen und ihre politischen, Niedrigpreise, die sie in den letzten Jahren rausgegeben hat, jetzt plötzlich der Politik aufbürdet und dass jetzt der Steuerzahler dafür zahlen muss, dass hier ein politisch völlig verkorkstes Projekt unter die Erde gebracht werden soll und das zulasten des Steuerzahlers.
Auf der Grundlage der alten Kostenrechnung hat ja auch das Referendum stattgefunden. Da wussten wir ja auch nicht, was hinter dem Berg ist.
Genau, also die Volksabstimmung hat ganz klar unter der Bedingung 4,5 Milliarden Kostendeckel stattgefunden. Das stand auch in der Broschüre drin, die sämtliche Haushalte in Baden-Württemberg bekommen haben. Von daher musste man davon ausgehen oder konnte man davon ausgehen, dass sich auch alle an diese 4,5 Milliarden Euro Kostendeckel halten. Dass das Geld von vorne bis hinten nicht reichen wird, das haben wir allerdings in der Widerstandsbewegung gegen Stuttgart 21 ja schon seit Jahren gesagt und es wurde aber regelmäßig nicht gehört. Inzwischen wissen wir, dass sogar 11 Milliarden im Raum stehen. 11 Milliarden Gesamtkosten ist der Betrag, der bei der Bahn intern berechnet wird, der eben aber auch jetzt noch nicht rauskommen darf, noch nicht rauskommen soll. Aber so wie ich das gerade momentan abschätze, ist das Projekt sowieso komplett tot. Denn Bundesverkehrsminister Ramsauer sagt ja, wenn die anderen Projektpartner, also Land und Stadt, nicht zahlen, dann ist das Projekt am Ende.
Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Man kann sich auch denken, dass es eventuell ein Rückzugsgefecht der Bahn ist, um dann sagen zu können, ja, die zahlen ja nicht, dann müssen wir es leider lassen.
Ganz genau, das, was wir seit Wochen erleben, sind Rückzugsgefechte, das ist genau das richtige Wort, das ist schwarze Peter hin und her schieben. Da ist dann nur noch ein kleiner Seitenwitz, dass einer der Hauptakteure eben wirklich der schwarze Peter ist, nämlich Peter Ramsauer. Aber hier versucht jeder Akteur auf den anderen die Schuld abzuschieben. Und zu diesen Akteuren gehört eben der Bundesverkehrsminister Ramsauer, da gehört das Land, die Stadt. Der Flughafen eigentlich nicht so groß, der spielt bisher überhaupt keine Rolle dabei. Auch die Region Stuttgart spielt da zum Glück keine Rolle. Aber auch der Aufsichtsrat und der Bahnvorstand spielen da eine wesentliche Rolle. Wir haben jetzt im Spiegel letzte Woche gelesen, wie unglaublich unschuldig der Aufsichtsrat der Bahn ist, der überhaupt nichts wissen konnte und der jetzt hell entsetzt ist und kritische Fragen stellt.
Ja, man fragt sich dann eigentlich, wozu heißt das Aufsichtsrat? Und ich meine, die Mitglieder, die werden ja auch bezahlt dafür, dass sie eigentlich Aufsicht führen. Aber wenn es dann irgendwie schief geht, dann sind sie halt nicht unterrichtet worden. Ja, wer führt dann die Aufsicht?
Das ist richtig. Wenn ich Aufsichtsrat bin und seit 3 Jahren mitbekomme, dass es da eine Widerstandsbewegung gibt, die nicht aus trötenden Leuten besteht, sondern aus wohlwissenden und sich informierenden Leuten besteht und aus vielen Experten, die das in alle möglichen Richtungen auch nachgerechnet haben und sämtliche Experten dauernd sagen, das wird extrem viel teurer und das funktioniert technisch auch so alles nicht. Brandschutz angesprochen wurde, Grundwassermanagement angesprochen wurde und Geologie und all das jetzt nach und nach rauskommt, dann muss ich als Aufsichtsrat irgendwann sagen, halt, was ist eigentlich hier los? Offensichtlich tun diese Aufsichtsräte jetzt das zumindest teilweise und fragen kritisch beim Bahnvorstand nach, aber das kann jetzt eben nicht dazu führen, dass es heißt, ja, dann müssen es halt irgendwelche anderen zahlen, sondern man muss sich jetzt hier allgemein klar werden, dass dieses Projekt weder finanziell noch technisch umsetzbar ist und dass man es damit beenden muss.
Ja, aber nun gibt es die interessante Variante, dass da argumentiert wird, der Ausstieg wird so und so viel Geld kosten. Damit wird die Sache noch unrentabler und ein Projekt wird also dann nur noch weitergeführt, weil der Ausstieg zu teuer würde.
Ja, das ist natürlich eine beliebte Ablenkungsdebatte. Um vom eigentlichen Thema, nämlich dem Ausstieg aus Stuttgart 21, abzulenken. Wenn man jetzt Stuttgart 21 abwickelt, dann kostet das kein zusätzliches Geld, sondern dann ist halt das Geld, das bisher verbrannt wurde, verbrannt. Das ist aber so oder so verbrannt, egal ob man mit dem Projekt jetzt Schluss macht oder ob man weitermacht. Das beläuft sich auf jeden Fall auf deutlich unter 500 Millionen Euro. Wir kommen eher so auf 350 Millionen Euro, die hier investiert wurden, hauptsächlich in Abrissmaßnahmen und in Zerstörungsmaßnahmen investiert wurden. Hinzu kommt dann noch etwas Geld, um zum Beispiel die blauen Rohre für das Grundwassermanagement wieder abzubauen. Mit Sicherheit auch ein neues Dach auf den Bahnhof draufzubauen. Das vorhandene Dach wurde ja reichlich ramponiert durch den Abriss der beiden Seitenflügel. Das Gleisvorfeld muss wieder hergerichtet werden. Auch das wurde für Stuttgart 21 so ramponiert, dass hier Züge entgleisen und ganze Gleise des Kopfbahnhofs nicht mehr einsetzbar sind. Aber all das sind Kosten, die so oder so auf die Bahn zukämen. Denn nehmen wir mal das Szenario an, dass Stuttgart 21 wirklich gebaut würde, dann würde ja der bestehende Kopfbahnhof trotz allem die nächsten 15 Jahre weiter betrieben werden, während dieses Tunnelprojekt gebaut wird. Das heißt, die Bahn kann ja nicht von jetzt einfach nichts mehr in diesen Kopfbahnhof investieren. Das hat sie die letzten 20 Jahre schon getan. Das darf sie jetzt nicht weitere 15 Jahre weiter tun. Von daher fallen Kosten für Gleisvorfeld, für Dach, für Sanierungsmaßnahmen am Gebäude so oder so an. Dann höre ich doch lieber mit dem Projekt auf und spare mir die 10, 11 Milliarden Euro Steuergeld, die da reinfließen sollen, und investiere dieses Geld lieber in wichtige Schienenprojekte, mindestens in ganz Baden-Württemberg, wenn nicht in der ganzen Republik, den Rhein-Ruhr-Express. Da gibt es aber auch den Mannheimer Bahnhof, der dringend größere Kapazität braucht. Dann gibt es die Rheintalstrecke, die seit 40 Jahren vor sich hin dümpelt und nicht ausgebaut wird. Also hier gibt es viele Baustellen in ganz Deutschland, wo man sehr sinnvoll dieses Geld investieren kann.
Alle reden vom Atomausstieg. Die Renditen der Energiekonzernsparten Energieerzeugung schmelzen dahin. Da will RWE nun nochmal einen richtigen Endspurt hinlegen. Das größte AKW in der BRD will RWE so richtig hochfahren, Druck und Temperaturen im Reaktor deutlich erhöhen, um aus der alten Mühle nochmal etwas mehr Rendite rauszukitzeln. Coloradio aus Dresden hat bei den örtlichen Anti-AKW-Initiativen nachgefragt, was dort im bayerisch-schwäbischen Gundremmingen gerade los ist.
In Gundremmingen stehen nicht nur die ältesten Siedewasserreaktoren Deutschlands, sondern mittlerweile die letzten. Zur Erinnerung, vor 2 Jahren, als Erdbeben und Flutwelle in Japan zu dem Super-GAU in Fukushima geführt haben, betraf das 4 Siedewasserreaktoren, die nur einen Hauptkreislauf haben und bei denen das Abklingbecken außerhalb des Sicherheitsbehälters liegt. Und in Deutschland wurden daraufhin die ganz alten Siedewasserreaktoren Brunsbüttel, Krümmel, Isar 1 und so weiter stillgelegt. Nur noch 2 laufen, das sind die 2 in Gundremmingen. Gundremmingen liegt an der Donau, so geografisch zwischen Ulm und Augsburg positioniert. Ja, und in diesem Gundremmingen sollen die Siedewasserreaktoren ausgeweitet werden in ihrer Produktion. Das wird schon seit 1999 angestrebt. Man will, um das mal technisch zu erklären, man will die Hauptpumpe schneller stellen. Dadurch wird durch den Reaktor mehr Wasser durchgedrückt, Dampfblasen werden weggedrückt, es werden folglich mehr schnelle Neutronen abgebremst, und abgebremste Neutronen sind in der Lage, wieder Uran- oder auch Plutoniumkerne zu spalten. Wenn man also die Pumpe schneller stellt, dann werden mehr Kerne gespalten, mehr Wärme wird freigesetzt, mehr Dampf wird erzeugt, mehr Strom kann produziert werden. Das ist das, was man seit 14 Jahren vorhat, eine thermische Leistungserhöhung zu machen. Wir von unserer Bürgerinitiative haben damals, das ist ja geheim gehalten worden, nicht öffentlich gemacht worden, wir haben das an die Öffentlichkeit bringen können und haben vor dieser Ausweitung der Atomproduktion gewarnt. Wir hatten jetzt die Hoffnungen, dass durch die Ereignisse und Beschlüsse von 2011 die Pläne endgültig zu den Akten gelegt worden wären. Aber jüngst bekamen wir Hinweise, dass man noch vor der Bundestagswahl diese Genehmigung doch erteilen will und dann die Atomproduktion in Gundremming ausgeweitet werden soll.
Wenn jetzt die Atomstromproduktion vergrößert wird, ist ja der Verschleiß der Teile noch größer. Wie geht denn RWE damit um?
RWE sagt, alles kein Problem, der Reaktor verträgt das. Sie haben damals 1999 gesagt, dieses Genehmigungsverfahren ist ein Routinevorgang, das ist in anderthalb Jahren durch. Dann war es aber nicht so. RWE konnte die erforderlichen Sicherheitsnachweise nicht beibringen. Und um über die Sicherheit zu sprechen, wenn so ein Reaktor schärfer gefahren wird, dann ist dort mehr Temperatur, da ist eigentlich mehr Druck. Man will es allerdings in diesem Fall ohne Druckerhöhung hinkriegen, indem man das mit der Pumpe allein bewerkstelligt. Die Neutronenstrahlung ist aber auf jeden Fall intensiver und auch der Reaktor verhält sich anders bei bestimmten Störfällen, weil dann das Feld, das Neutronenfeld anders ist. Da gibt es dann zusätzliche Probleme beim Schnellabschalten. Und das alles macht heikel und die AKW-Betreiber, das ist zu 75% RWE und zu 25% E.ON, die AKW-Betreiber haben eben die Sicherheitsnachweise nicht erbringen können. Und wir warnen davor, denn dieser Reaktor ist schon sehr alt, 1984 in Betrieb gegangen. Der wird üblicherweise in 19, 20 Jahren abgeschrieben. Der ist also seit fast 10 Jahren auch schon abgeschrieben. Und diesen alten Reaktor nochmal zu frisieren, mehr rauszuholen, das halten wir für unverantwortlich.
Wie stehen die Chancen, dass es genehmigt wird? Also ist es eher schlecht oder gut bestellt darum, dass es nicht genehmigt wird? Und wie können wir denn jetzt darauf Einfluss nehmen?
Das kann ich schlecht abschätzen. Wir haben nun wirklich seit 14 Jahren, 13,5 Jahren besser gesagt, gegen diesen Antrag, gegen dieses Vorhaben angekämpft, immer wieder kritisiert, immer wieder es versucht auch öffentlich zu machen und Druck ausgeübt, dass man diesen gefährlichen Weg nicht geht. Ob man jetzt der Meinung ist, naja, im Herbst könnte ja die Bundesregierung wechseln, dann sollte man jetzt die Genehmigung noch erteilen und durchziehen, dann hoffe ich, dass viele Bundestagsabgeordnete und viele Landtagsabgeordnete hier in Bayern dagegen vorgehen. Um das rechtlich zu erklären, die Genehmigungsbehörde ist das Landesumweltministerium, also hier das Bayerische Umweltministerium. Aber das Bundesumweltministerium hat quasi eine Oberaufsicht. Die können hergehen und sagen, halt, das, was ihr dort entscheidet, damit sind wir nicht einverstanden. Diese Entscheidung muss anders ausfallen. Und das wird in seltenen Fällen auch so gemacht. Und es hat das Bundesumweltministerium damals Anfang der 2000er Jahre nach München geschrieben, dass eine Genehmigung nicht erteilt werden darf, bevor nicht das Bundesumweltministerium zustimmt. Das heißt also, wir müssen hier in Bayern die Sache öffentlich machen, den Politikern die Wahrheit über die Gefahren erzählen und sagen, dass wir das nicht wollen. Und wir hoffen auch, dass in den anderen Teilen Deutschlands Umweltschützer sich an ihre Bundestagsabgeordneten wenden und sagen, das akzeptieren wir nicht. Bitte sorgt dafür, dass die Bundesregierung diesen gefährlichen Atomweg nicht geht. Und um es jetzt nochmal zuzuspitzen, in Deutschland glauben viele, wir würden abschalten die Atomreaktoren. In Gundremming wollen sie es ausweiten. Das muss eigentlich die Umwelt- und Gesundheitsschützer in unserem Land alarmieren. Und da können und sollten wir gemeinsam gegenstehen.
Es war ein V-Day, allerdings mehr Vagina als Victory und Valentin, weil Eve Ensler, die mit den Vagina-Monologen für den 14. Februar den weltweiten Flashmob One Billion Rising initiiert hatte. Auch am Münchner Stachus demonstrierten hunderte Frauen und Männer gegen Gewalt, unterstützt von Frauengruppen wie dem Kommunikationszentrum für Frauen KOFRA, dem Jugendtreff am Biederstein und der Gleichstellungsstelle für Frauen der Stadt München. Ein Beitrag von Radio Attac aus München.
Wir wollen protestieren gegen die Unterdrückung von Frauen.
Tanzen, damit keine Gewalt mehr an Frauen verübt wird.
Eine Milliarde erhebt sich. Für Frauenrechte, persönliche Integrität, Menschenwürde, Selbstbestimmungsrechte.
Für starke Frauen. Frauen, die erwachen und endlich anfangen zu leben. Für die Frauen, für die Gerechtigkeit.
Für die Welt, für Zufrieden, für die Liebe.
Ich bin heute da, weil meine Freundin sich das zum Valentinstag gewünscht hat, dass ich hier mit ihr tanze am Stachusplatz.
Gegen sexuelle und psychische Gewalt, Genitalverstümmelung, Zwangsheirat, sexuelle Gewalt als Kriegswaffe und so fort.
Ich bin hier, um die Aktion zu unterstützen, um mit ein Zeichen zu setzen. Wenn es ganz ordentlich was los, könnte aber noch ein bisschen mehr sein. Es ist ja schließlich ein gesamtgesellschaftliches Thema, das sich durch alle Schichten und alle sozialen Nischen durchdrängt als flächendeckendes Problem. Und insofern hätte ich eher gedacht, es wären vielleicht 500.000 Münchnerinnen hier. Aber es ist auf alle Fälle ein Erfolg und sie haben es fantastisch gut aufgezogen, weil es eben, auch wenn es halt ein wahnsinnig ernsthaftes Thema, keine Veranstaltung ist, bei der man mit einem schlechten Gefühl rausgeht, sondern sie verleiht halt so ein bisschen Hoffnung, so ein bisschen Kopf hoch. Und es ist sehr gut gemacht auf alle Fälle.
In Deutschland, so die One Billion Rising Organisatorinnen, waren an 198 Städten und Orten Demonstrationen und Flashmobs durchgeführt worden. An den Münchner Stachus kamen hunderte Frauen und Männer, um für ein gewaltfreies Miteinander zu tanzen.
Mein Traum ist, dass es einfach eine gewaltfreie Welt gibt. Nicht nur gegen Frauen, sondern auch Männer, Kinder, die ganze Welt. Eigentlich sollte Frieden sein.
Was müsste sich dann am Männerbild jetzt ändern, wenn sich die Frauen schon so bewegen?
Es ist ja inzwischen eine Männersache, weil das Frauenbild hat sich ja sehr geändert über die letzten Jahrzehnte. Und insofern wären jetzt echt die Männer mal dran, sich wirklich zu emanzipieren und nicht immer so diese halbgaren Geschichten vom neuen Mann irgendwie zu liefern, der angeblich dann emanzipiert ist. Also ich denke, eine große Vielfährte ist sozusagen diese Überbewertung dieser ökonomischen Macht der Männer. Wenn sie das Gefühl haben, sie sind die Ernährer oder sie müssen irgendwie im Beruf nach Macht streben, dass sie dann denken, sie müssen das in der privaten Ebene auch machen und die Nummer eins sein. Wenn sie erkennen würden, dass diese Männlichkeit eben so sehr darauf basiert, auch eine Art Gefängnis ist, was eine gewisse Art von Emotionalität und Sensibilität auch irgendwie verbietet, dann wäre das ein guter Ansatzpunkt, jetzt sich da weiterhin zu entwickeln und nicht immer so auf die juristische Schiene zu gehen, weil ich glaube, die würde sich dann mit ändern, wenn sich auch das Männerbild ändern würde. Das wäre sozusagen wechselwirkend.
Dass die Gewalt an Frauen und diese Zweitrangigkeit eben aufhört und dass wir einfach sagen können, wir sind genauso viel wert wie ihr Männer.
Ich möchte einfach zeigen, dass Frauen und Männer ein Team sein sollten und sich nicht gegenseitig irgendwie fertig machen, weil ich finde, das ist sinnlos.
Weltweit fanden an diesem Donnerstag Demonstrationen und Flashmobs statt. Kaum aufzählbar, in wie vielen Ländern sich die Frauen organisierten. Nicht überall, wo es nötig wäre, aber immerhin auch in Indien, Afghanistan, vielen arabischen und afrikanischen Staaten. In China beispielsweise nicht.
Was mein großer Traum ist, dass alle Frauen ohne Angst und selbstsicher sich überall auf der Welt bewegen können.
Die weltweite Solidarität ist einzigartig. Von einer Frau, von Eve Ensler, war dieser Flashmob initiiert und er breitete sich auf sagenhafte Weise über die Erdkugel aus. Spannend bleibt, welche Auswirkungen diese Aktion haben wird, die viel zu global war, um politische Forderungen, konkrete Gesetzesänderungen oder detaillierte Maßnahmen zu fordern, außer eben der einen, die Gewalt zu stoppen.
Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nachlesen könnt ihr uns auf unserer Website zip-fm.net. Und morgen kommt ZipFM dann vom Bermuda-Funk aus Mannheim. Bis dann. Tschüss.